D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt. Fragwürdiges Jubiläum. Der Tierschutz wurde vor 10 Jahren zum Staatsschutz ernannt. Alltag ohne Papier, wie es sich lebt, ohne Zeitungen, Werbeblätter, Kassenbons und handschriftliche Notizen. Comics über den Holocaust, wie Vermittlung von Geschichte durch Bilder funktionieren kann. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen. So lautet der Grundsatz des Tierschutzgesetzes. Das Gesetz gibt es schon länger. Seit 10 Jahren ist der Tierschutz in Deutschland aber auch Staatsziel. Ohne vernünftigen Grund, was genau das heißt, scheint Auslegungssache zu sein. Man hört immer noch von zum Teil desaströsen Bedingungen, unter denen Tiere gemästet und geschlachtet werden, zum Beispiel. Wie geht es denn den sogenannten Nutztieren in Deutschland? Was hat sich getan in den 10 Jahren seit der Verankerung des Tierschutzes im Grundgesetz? Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Britta Fecke, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo.
Hallo.
Ja, wie sehr haben Sie sich denn verbessert, die Lebensbedingungen der Tiere in den letzten 10 Jahren?
Erschreckend wenig. Man könnte vielleicht sogar ganz schlicht sagen, überhaupt nicht. Es gibt immer noch 4 Millionen Legehennen in den Käfigen. Es gibt immer noch 30 Millionen männliche Küken, die jährlich direkt nach dem Schlüpfen getötet werden, entweder zerhäckselt oder erstickt. Es gibt immer noch 600 Millionen Masthühner, die vegetieren eingezwängt in dunklen, schlecht belüfteten Zuchtanlagen vor sich hin. Und jährlich werden rund 20 Millionen Ferkel ohne Betäubung direkt kastriert. Das heißt also, die Zustände in den Massentieranlagen, ich habe das jetzt nur so stichwortartig genannt, haben sich eigentlich nicht verbessert. Der Tierschützer Eckart Wendt von der Arbeitsgemeinschaft für artgerechte Nutztierhaltung, der bringt es auf den Punkt.
Der Zusatz im Grundgesetz ist fast folgenlos geblieben. Der Staat schützt, wird hier definitiv festgestellt, aber er tut es einfach nicht.
Wir können ja mal versuchen, auf die verschiedenen Haltungsarten einzugehen. Die Schweinehaltung wird von vielen Tierschützern und auch von Umweltorganisationen immer wieder angeprangert. Mehr als 90% der Schweine, die verbringen ihr sehr kurzes Leben in engen, dunklen Stellen, auf engstem Raum, zu Tausenden zusammengefercht und das auch noch auf Spaltenböden, ohne Bewegung und ohne Beschäftigung, damit sie so schnell als irgendwie möglich dick werden und Fleisch ansetzen. Man muss sich aber vorstellen, dass Schweine halt sehr intelligent sind, ungefähr so intelligent wie 3-jährige Kinder. Die sind leidensfähig, die freuen sich, die sind zueinander, wenn sie nicht schon völlig verhaltensgestört sind. Das sind also leidensfähige Mitgeschöpfe und die werden halt unter diesen schrecklichen, gerade aufgezählten Bedingungen gehalten. Besonders hart trifft es die Sauen in diesen industriellen Mastbetrieben. Die werden in so körpergroße Käfige, die nennt man Kastenstände, gezwängt. Dort bleiben sie nicht nur, während sie schwanger sind, also sie werden künstlich befruchtet, sondern auch noch, nachdem sie geworfen haben. Die können sich da nicht um ihre eigene Achse drehen, wirklich nur ein winziges Schrittchen vor und zurück. Mit der Begründung der EU, dass sie ja sonst ihre Ferkel erdrücken würden, was völliger Schwachsinn ist. Hätten sie genug Platz, würden sie ihre Ferkel auch nicht erdrücken.
Bist du denn eigentlich reingekommen in so einen Massenbetrieb während deiner Recherche? Ich habe gehört, das ist wahnsinnig schwierig.
Bin ich nicht. Also ich musste mich auf die Zahlen verlassen der Tierschutzverbände, aber auch der EU, die das durchaus auch genauso festschreibt. Man muss sich halt nur durch dieses ganz große Blätterwerk wälzen, aber da steht es dann schon irgendwo. Das Statistische Bundesamt gibt es auch. Da kriegt man auch Hilfe, wenn man dort gezielt nachfragt. Niemand lässt einen Journalisten gerne in seinen Stall, weil natürlich völlig klar ist, dass dort die Zustände so sind, dass sie beklagenswert sind. Ich bin bei Biobauern natürlich gerne und gut reingekommen, aber in die Masttieranlagen überhaupt gar nicht, nein.
Was du jetzt so erzählst, darüber, wie das aussieht in diesen Massenbetrieben, geht doch auch nicht spurlos an uns Menschen vorüber. Wir hatten ja schon eine Menge Lebensmittelskandale, Dioxin, BSE. Welche Auswirkungen hatten die Massentierhaltung?
Ja, sie hat diese Auswirkungen, die du gerade schon beschrieben hast. Also die Tiere stehen natürlich unter enormem Stress. Weil die so eng beieinander stehen, übertragen sich die Krankheiten auch sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ein Tier befallen ist, geht das ganz schnell von einem zum nächsten, weil die unter enormem Stress gehalten werden, körperlich wie auch psychisch, sind die sehr anfällig für Krankheiten. Das heißt, der Antibiotika-Einsatz ist sehr, sehr hoch. Obwohl die EU festgelegt hat, dass Antibiotika nicht mehr als Leistungsförderer eingesetzt werden dürfen seit 2006, ist aber trotzdem bestimmten Ländern mit hoher Nutztierdichte der Antibiotika-Verbrauch noch weiter gestiegen. Antibiotika haben viele Nachteile, zum Beispiel, dass am Ende multiresistente Keime entstehen, mit denen man, also die man gar nicht mehr klein kriegt mit Antibiotika. EHEC ist noch so ein Stichwort, das vielen was sagt. Das heißt also, in diesen Stellen werden multiresistente Keime gezogen, ähnlich wie im Krankenhaus. Die gehen natürlich raus, übers Grundwasser, über alles Mögliche, über jemand, der da durchläuft und das nach draußen trägt. Auch übers Fleisch, das ja auch oft mit Keimen besetzt ist. Und das heißt, irgendwann haben wir multiresistente Keime in uns ohne dass wir jemals diese Antibiotika geschluckt hätten. Aber die Tiere haben sie genommen. Und indem wir am Ende dieser Nahrungskette stehen, haben wir die auch. Das heißt, auch bei uns werden diese Keime höher und die Chance, wenn wir erkranken, dass wir dann geheilt werden können mit den gängigen Antibiotika, die sinkt enorm.
Das passiert alles während der Tierhaltung. Ein anderes großes Thema ist ja auch der Transport. Hat sich denn da wenigstens was getan in Sachen Tierschutz?
Also eigentlich auch nicht wirklich. Die EU hat einen Hauch nachgebessert, so möchte ich es mal nennen. Es ist nach wie vor heute so, dass die Schlachtrinder, auch Schweine, besonders dort nach Russland transportiert werden. Die Rinder, die gehen sogar bis in den Nahen Osten. Man fragt sich ja wirklich, wir haben ja hier genug Kapazitäten, um zu schlachten. Warum müssen die Tiere von hier über elendig lange Strecken bis dorthin transportiert werden? Das ist ein absurdes System. Auch von EU-Exportfördermaßnahmen, sodass es am Ende zum Beispiel für Dänemark günstiger ist, hier schlachten zu lassen und für uns dann teilweise sogar im Nahen Osten. Das ist so ein bisschen das große Problem. Es wurde nachgebessert in einer EU-Richtlinie bei den Transportzeiten. Dort heißt es ganz konkret, dass je nach Tierart unterschiedliche Fahrzeiten vorgesehen sind. Schweine 24 Stunden Transport bei ständigem Zugang zu Wasser, Pferde 24 Stunden mit Tränke alle 8 Stunden. Aber diese sogenannten Transportabschnitte, die können, wenn die Tiere ausgeladen werden und sich erholen dürfen zwischendurch, die können ständig wiederholt werden. Und viele Tierärzte, die das verfolgt haben, viele Tierschützer auch sagen, der LKW kommt irgendwann vollgeladen am Mittelmeerhafen an und wird nicht ausgeladen, bleibt da über Nacht stehen, weil über GPS kann man genau schauen, ob der stehen geblieben ist. Das heißt, die Tiere kriegen doch nicht die Erholung, aber nach dieser EU-Verordnung dürfen ja die Transportabschnitte immer weiter fortgesetzt werden, sodass die Rinder halt am Ende zum Teil auch schon tot im Nahen Osten ankommen.
Klingt nicht gut, was du erzählst. Zum Schluss noch kurz, woran liegt das denn in erster Linie, dass sich da überhaupt nichts verbessert hat in diesen 10 Jahren? Ist es der Verbraucher, der es immer noch ganz selbstverständlich nimmt, dass sein Schnitzel im Supermarkt 2 Euro kostet?
Es sind verschiedene Motive, glaube ich. Der Verbraucher, der nicht genug darüber nachdenkt, warum das Fleisch so billig ist, denn es kann nur so billig sein, wenn es unter diesen brutalen Bedingungen produziert wird. Es sind aber auch bewusste Verbrauchertäuschungen, weil es steht ja auch Wiesenglück oder irgendwas anderes drauf. Das heißt, man ahnt ja nicht, woher das kommt. Man muss sich schon sehr anstrengen, weil das sind wirklich Hochsicherheitsbetriebe inzwischen. Man kommt nicht in eine Mastanlage von Legehennen oder so. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch, dass unser Essverhalten sich geändert hat. Wir essen ständig Fleisch. Früher gab es den Sonntagsbraten. Das war einmal die Woche. Jetzt meinen wir irgendwie oder meinen sehr viele Verbraucher, dass ein Essen ja kein Essen ist, wenn kein Fleisch dabei ist. Also wir müssten auch unser Essverhalten wieder umstellen.
Die Wissenschaftsjournalistin Britta Fecke darüber, was sich in den letzten 10 Jahren geändert hat in Sachen Massentierhaltung, Tiertransporte und Mastbetriebe. Sie haben gemerkt, ihr Fazit fällt ernüchternd aus. Seit 10 Jahren ist der Tierschutz im Grundgesetz verankert. Getan hat sich aber nicht viel.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Steuern auf Fett und Süßes bringen nur dann etwas, wenn sie mindestens 20% betragen. Zu diesem Schluss sind Wissenschaftler der Universität Oxford gekommen, nachdem sie die bislang zum Thema erschienenen Studien ausgewertet haben. Ein US-Experiment in einer Kantine hat demnach ergeben, dass eine 35-prozentige Steuer auf zuckerhaltige Getränke ein Viertel weniger Verkäufe nach sich zieht. Mehrere Studien haben außerdem versucht zu berechnen, wie hoch eine Fettsteuer sein müsste, um messbare gesundheitliche Auswirkungen zu haben. US-Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass eine Steuer von 20% 3,5% weniger fettleibige Bürger hervorbringen würde. Und britische Forscher bilanzierten, dass eine etwas niedrigere Fettsteuer einen Teil der Herzkrankheiten vermeiden könnte. In Dänemark gibt es seit 1,5 Jahren eine Fettsteuer von 20%. Viele andere Staaten diskutieren über eine ähnliche Abgabe, allerdings in geringerer Höhe.
Die Regierung von British Columbia rechnet scheinbar mit Zombie-Angriffen. Auf ihrer Internetseite warnt die kanadische Provinz ihre Bewohner vor möglichen Angriffen lebender Toter. Unter anderem mit einem animierten Videoclip. Es folgen Tipps dazu, wie man sich gut gegen Zombies wappnen kann. Mit einem stets halbvollen Tank und einem Erste-Hilfe-Kasten zum Beispiel. Die Zeitung The Globe and Mail schreibt, Justizministerin Shirley Bond habe lange gezögert, ihr Einverständnis zu der Kampagne zu geben. Schließlich habe sie sich aber doch überzeugen lassen. Das Argument, wenn die Menschen sich auf vermeintliche Zombie-Angriffe vorbereiteten, dann seien sie auch gegen andere Katastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen gewappnet.
Mit Google Maps Leben retten. Das ist die Vision eines Studenten der Universität im schottischen Dundee. Mit seiner Software kann man auf dem Kartendienst beispielsweise Naturkatastrophen nachverfolgen. So sei es möglich, durch Anfragen bei tausenden Modems von Bürgern zu testen, ob die Häuser noch stehen. Innerhalb von Sekunden könnte so eine Katastrophe lokalisiert und ihr Verlauf veranschaulicht werden, dadurch seien Rettungsmaßnahmen besser zu koordinieren. Das Erdbeben in Japan habe gezeigt, dass genau hier der Knackpunkt effektiver Hilfe liege. Bisher muss das Ausmaß solcher Katastrophen zunächst aus der Luft ermittelt und dann an einen zentralen Krisenstab gemeldet werden. Das kostet wichtige Zeit. Durch das Anklopfen an Privatmodems wären die Informationen in Echtzeit vorhanden.
Wenn man in Wikipedia nachschaut, dann wird in Deutschland 44% des produzierten Papiers zum Beschreiben und Bedrucken benutzt. Und ob das Ganze nötig ist, diese Frage haben sich viele Menschen bestimmt schon gestellt. Und diese Frage hat sich der Philosophiestudent Marc Kreuzer gestellt. Und er hat beschlossen, ein Experiment zu wagen. Seit mehr als 2 Monaten versucht er, ohne Papier auszukommen. Und in Vorlesungen an der Uni in Köln, da schreibt er mit einem Spezialstift direkt auf seinem Tablet-PC mit. Sein Bahnticket lädt er aufs Handy. Kassenzettel fotografiert er ab. Ja, Marc Kreuzer bei mir am Telefon. Was macht das mit dir, wenn du dieses Geräusch hörst?
Spontanes Unwohlsein. Beziehungsweise ich frage mich, ob das nicht auch elektrisch geht.
Es ist wirklich so.
Ja, tatsächlich. Also, wie du schon in der Einleitung sagtest, ich jedes Mal, wenn ich ein Stück Papier irgendwo sehe, was bedruckt ist, wie du auch gerade sagtest, frage ich mich, kann man das nicht vielleicht elektrisch lösen? Oder warum ist es noch nicht elektrisch gelöst? Und ja, so kommt man ans Grübeln. Ne?
Wie kamst du denn überhaupt ins Grübeln? Wie kamst du auf die Idee?
Grundsätzlich war es so, dass ich in der Uni gemerkt habe, dass das mir sehr, sehr stark hilft, dass ich meine ganzen Notizen und sowas elektronisch direkt hier auf meinem Computer machen kann. Und irgendwann hatte ich dann abends in der Diskussion mit einer Freundin mal gesagt, irgendwann werden wir alle sowieso ohne Papier leben. Und die hat das vehement bestritten und gesagt, das klappt einfach nicht. Und daraufhin habe ich gesagt, ich bin mir sicher, dass es klappt. In der Uni klappt es auch. Und daraufhin habe ich dieses Experiment gestartet.
Du hast wahrscheinlich mal evaluiert, wie viel Papier du früher gebraucht hast.
Ja, das es fällt mir wirklich auf, auch wenn ich jetzt noch die alten Akten Ordner, die in den Regalen stehen, mit Rechnungen zum Beispiel, wo ich mir sage, hey, da musst du wirklich erstmal suchen, bevor du was findest. Und wenn ich jetzt so den Vergleich direkt zum Computer habe. Also ich sehe es so manchmal, wo es früher halt noch oft der Fall war und freue mich auch sehr oft, dass es jetzt elektrisch schon ist.
Gibt's denn Probleme?
Ja, auf jeden Fall. Also es heißt zwar digitale Gesellschaft, aber so ganz so digital sind wir dann, glaube ich, dann am Ende doch noch nicht. Also es gibt, wenn man wirklich auf Papier verzichten will, man wird ja an vielen Ecken doch dazu gezwungen, Papier zu benutzen. Also bei der Bank, die möchte hier oder im Straßenverkehrsamt, die wollen die Unterschrift halt auf einem Stück Papier haben. Wobei es am Ende des Scannens ist wahrscheinlich selbst das Dokument. Und da kommt man halt dann um Papier nicht drum rum.
Du hast auch schon Geld bezahlt, habe ich gelesen.
Ja, weil ich mir gesagt habe, okay, so ein Experiment, das muss, wenn man es irgendwie ernsthaft versucht durchzuziehen, dann muss es auch wehtun, wenn man sich nicht dran hält. Und dann habe ich mir gesagt, okay, für jedes Mal, wo mir jemand ein Stück Papier in die Hand gibt, also hier Papier gibt und ich dieses Papier annehme, die Information auf dem Papier, dann tue ich 5 € in die Strafkasse. Und für jedes Mal, wo ich am Computer auf Drucken drücke oder hier ein Formular unterschreibe, sowas in der Richtung, habe ich gesagt, okay, 10 € in die Strafkasse.
Die Strafkasse gehört aber dir.
Die Strafkasse, die gehört mir, aber das ist jetzt nicht so, als ob ich mir das Geld am Ende des Experimentes in die eigene Tasche stecke. Nein, ich habe ja einen Blog, wo ich dann über meine Fortschritte berichte, Mikrole heißt das, mikrole.de. Und am Ende des Experimentes wollte ich dieses Geld spenden und dann im Blog eine Umfrage starten, für was für ein Projekt ich das spenden soll. Also, weil sonst wäre es ja witzlos mit dieser Strafkasse.
Wie lange musst du oder willst du denn noch das Experiment fortführen?
Ja, also das Experiment habe ich gemerkt, also in ganz vielen Punkten werde ich das wahrscheinlich auch noch weit über das Experiment hinaus fortführen, weil es einfach praktisch ist. Was auf jeden Fall dann irgendwann aufhört, ist die Strafkasse. Das ist dann der Moment, wo ich sage, okay, jetzt ist das Experiment beendet, dann mache ich den Kassensturz. Und bin ich jetzt über die Hälfte hinaus, das sind jetzt noch knapp 4 Wochen, 4 bis 5 Wochen, dann ist es vorbei. Und dann kommt der Kassensturz, ein großes Resümee, was ich da ziehen möchte. Und ab dann geht's weiter, aber ich denke auch noch ganz stark papierlos.
Was wird denn mit Papier stattfinden und was auf jeden Fall nicht?
Ja, also was auf jeden Fall stattfinden wird, ist all das, was ich selbst mir an Informationen sammle, das werde ich auch weiter ohne Papier machen. was mit Papier stattfinden wird, das sind dann bestimmt so Sachen, wo ich mich dann nicht mehr ganz so sehr ärgere, dass es nicht elektronisch geht, ist bei der Bank oder Straßenverkehrsamt, wie ich eben schon mal sagte. Mhm. Aber größtenteils gehe ich davon aus, dass sich das einfach hier mit in den Alltag bei mir übernimmt, weil man ist so eingespielt darauf, wenn jemand einem versucht, die Visitenkarte zu geben, die einfach direkt ins Handy einzutippen stattdessen, was viel praktischer ist, als diese Visitenkarte damit sich rumzuschleppen von jemand anders zum Beispiel, dass ich da sehr viel einfach übernehmen werde.
Hat natürlich auch nicht jeder ein Smartphone oder Tablet zur Hand. Wie reagieren denn die Menschen bzw. Studentinnen und Studenten um dich herum? Sagen die, da hat nicht mehr alle Glocken am Turm oder machen die was nach?
Ja, also das ist tatsächlich so, man wird erst komisch angeguckt, weil, wie du schon sagtest, nicht jeder hat so ein Tablet-PC. Und man kommt dann aber auch sehr oft ins Gespräch, erklärt, was man macht, zeigt die Vorteile. Also ich sage zu meinem Tablet-PC immer digitales Papier. Also es ist digitaler Stift und digitales Papier. Und wenn ich dann und den Leuten zeige, wie ich mich da sortiere, dann finden die das ganz toll. Und ich habe auch schon mehrere Leute, die das dann gestartet haben, selber auch zu benutzen. Nur die mir dann nochmal E-Mails schreiben und nochmals nachfragen. Und dann aber mir auch E-Mails nach Wochen irgendwie bekomme ich dann E-Mails, wo dann drin steht, hey super, ich habe das jetzt auch angefangen, für die Uni meistens. Ne? Aber damit kann man, das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg, weil gerade in der Uni schleppt man ja sehr viel Unterlagen sonst mit sich rum. Und die machen das danach. Und ich glaube, das wird auch immer mehr passieren, weil diese Tablet-PCs, die werden alltagstauglicher, es gibt mehr Angebote. Also ich denke, irgendwann wird es auch mehr Geräte geben, auch für Studenten erschwinglich. Und dann gehe ich davon aus, das wird ein Alltagsbild irgendwann. Das ist zumindest meine Prognose.
Der Philosophiestudent Marc Kreuzer versucht mehrere Monate ohne Papier zu leben. Was er dabei erlebt, hat er uns gerade erzählt hier bei die Radio Wissen. Vielen Dank und viel Glück mit ohne Papier.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Netzreporter.
Fotogeshoppte Schönheiten. Früher war bekanntermaßen alles besser. Waschmaschinen, Ozonschicht und Malerei. Denn die guten alten Meister aus Renaissance, Barock und Klassik verstanden schließlich noch wirklich mit dem Pinsel umzugehen. Allerdings mögen manchem die Werke von Rembrandt, Rubens und Kollegen heute ein wenig veraltet vorkommen. Denn ihre Schönheitsikonen entsprechen nicht gerade dem Körperkult unserer ideal schlanken Gegenwart. Dieser durch und durch beklagenswerte Umstand hat nun endlich ein Ende. Dank Photoshop und Anna Utopia Giordano. Die italienische Künstlerin hat Venus-Darstellungen von Botticelli bis Velázquez nun, sagen wir mal, aktualisiert. Die Liebesgöttinnen von gestern wären heute im Diätkrampf. Anna Giordano hat ihnen dieses Schicksal erspart und sie digital auf die Nulllinie gesetzt. Die ominöse Kleidergröße 0, Leitbild von Hollywood-Stars und Modebranche. Jetzt passt sie endlich auch Tizians berühmter Venus von Urbino. Auf manchen mögen die schlank geschrumpften Ikonen ein wenig traurig wirken. Verlieren die Göttinnen mit ihren entspannten Kurven doch einiges von ihrem Zauber. Aber man muss beim Schönheitsideal schließlich mit der Zeit gehen. Im Barock demonstrierte edle Blässe adelige Abkunft. Mittlerweile zeigt gesunde Bräune, dass man sich den Urlaub auf den Malediven leisten kann. Auf die kurvigen Supermodels der 80er Jahre folgte ja schließlich der androgyne Heroin-Chick einer Kate Moss. Und schon in frühester Frühzeit versuchte man mit allen Mitteln ins Ideal zu passen. Bereits im alten China soll unter Hofdamen Anorexie aktuell gewesen sein. Heutzutage gehören günstige Diätpillen zumindest in jeden gut geführten Spam-Ordner. Aber auch in den berühmten goldenen 20ern schluckte man bereits Pillen. Etatragol-Bonbons hieß das Wundermittel. Mit ihnen sollte man garantiert in wenigen Wochen bis zu 15 Kilo zunehmen. Mittlerweile ist die Produktion wohl eingestellt. Aber wer weiß, die Zeiten ändern sich. In 20 Jahren gibt es dann Etatragol für die vollschlanke Figur auf Rezept. Und das selbstverständlich in Ihrer Online-Apotheke. Und damit zurück ins Netz.
Der Holocaust als Comicstrip? Ja. Also die Geschichtsvermittlung kann von den Besonderheiten von Bildergeschichten wirklich profitieren. Text und Bild wechseln sich ab, fällt den Schülern also leichter, aufmerksam zu bleiben, die Inhalte zu verstehen. Das ist eine These. Und ein Zitat kommt jetzt gleich noch hinten ran. Comics erfordern viel mehr aktive Leseleistung als andere Unterrichtsmedien wie etwa Bücher oder Filme. Das sagt Professor Dr. Dietrich Grünewald, Kunstdidaktiker, Kunsthistoriker an der Uni Koblenz. Und er ist nebenbei auch Vorsitzender der Comic-Forschungsgesellschaft. Gut. Wie ist das aber denn im Unterricht, wenn sich also Schüler mit Geschichte auseinandersetzen, mit Bildern und Texten und das zusammenführen? Wir haben Paulus Müller mal in einen Klassenraum geschickt.
So, ihr sollt jetzt die beiden Seiten, die jetzt fotokopiert rumgegeben worden sind, die sollt ihr in eure Mappe kleben, diese Bilder, nachdem ihr sie vorher ausgeschnitten habt. Und schreibt bitte an die Bilder ran, wer auf dem Bild zu sehen ist und wann das Foto wahrscheinlich aufgenommen worden ist. Wenn ihr das nicht so aus dem Kopf wisst, wovon ich ausgehe, nehmt ihr euch den Comic vor und versucht, die Bilder irgendwo in dem Comic zu finden.
Die Schüler der 9. Klasse blättern in ihren Comicheften. Sie arbeiten selbstständig an der Aufgabe, die ihr Lehrer Dieter Wunderlich gestellt hat.
War nicht sehen. Mit dem Boxer ganz am Anfang.
Die ist noch vor. Hey, du bist doch schon im Konzept.
Die Bilder, denen die Schüler Namen und Jahreszahlen zuordnen sollen, sind aus dem Comic Die Suche von Erik Heuvel, Ruth von der Rohl und Lies Krippers. Herausgegeben vom Anne-Frank-Haus. Das Heft ist extra konzipiert für den Geschichtsunterricht. Ein klassischer Comic mit allem, was dazugehört. Darin erzählt Esther ihrem Enkel und einem befreundeten Jungen ihre Geschichte. Die Geschichte einer Kindheit in der Weimarer Republik in Zeiten großer Not. Von der Machtübernahme der Nazis, von Judenhass.
Deutsche, wehrt euch! Kauft nicht bei Juden!
Von der Flucht ihrer Familie.
Es hat geklappt. Wir können nach Holland. Esther, pack deine Sachen.
Esther erzählt, wie sie sich in Holland verliebt. In Bob, den Boxer.
Hallo Bob.
Und wie dort alles von vorne losging. Die Nachbarn verhaftet wurden und verschwanden.
Halt! Stehen bleiben!
Wie sie plötzlich nicht mehr mit ihren Freundinnen auf eine Schule gehen durfte, sondern auf eine separate Schule musste. Und wie schließlich Esthers Eltern und ihre liebe Bob verschwinden. Wie sie auf einem Bauernhof überlebt, ohne ihre Eltern und Bob jemals wiedergesehen zu haben. Esthers Enkel lässt die Geschichte nicht los. Er schafft es, Bob mit Hilfe des Internets in Israel ausfindig zu machen. Bob hat das KZ überlebt und kann Esther schließlich die traurige Geschichte von der Deportation und dem Tod ihrer Eltern in Auschwitz erzählen. Der Comic fesselt, zieht die Schüler in die Geschichte. Sie ist fiktiv, der historische Kontext stimmt, aber die Schüler lernen quasi nebenbei auch die richtigen historischen Daten. Kein Wunder, dass die Schüler der Klasse 9-6 an der integrierten Gesamtschule Roderbruch fleißig diskutieren, wen die Bilder zeigen und aus welchem Jahr sie wohl stammen. Ein Comic im Unterricht zu behandeln war ein Experiment, ein erfolgreiches, sagt der Lehrer, sagen aber auch die Schüler. Nachdem sie mit den Bildern durch sind, sollen sie nämlich Aussagen zum Comic bewerten. Eine 1 für Stimme voll zu und eine 6 für Stimme überhaupt nicht zu.
So, Leonard macht eben die Auswertung.
Okay.
Hört mal bitte zu.
Geschichtsbücher werden vielleicht nach einiger Zeit langweilig, so ein Comic nicht. Fangen wir mal. Wer hat mit Stimme voll zu?
Die meisten Schüler sagen also, diese Aussage trifft voll zu. Die vierte Frage der Auswertung zeigt aber, was den Schülern besonders am Comic gefällt.
Ja, man kann sich viel besser in die Person hineinversetzen mit dem Comic. Man hat die Geschichte viel besser vor Augen. Wer denkt an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Die Schüler bestätigen damit, was Experten schon länger wissen. Comics sind sehr gut als Unterrichtsmaterialien geeignet. Jedenfalls dann, wenn es um narrative Inhalte geht, um Geschichte oder Geschichten. Im Deutschunterricht, im Politikunterricht zum Beispiel und vor allem eben im Geschichtsunterricht. Die Bilder erleichtern den Zugang zum Stoff, sorgen dafür, dass die Schüler länger dranbleiben. Seit einigen Jahren finden Comics immer mehr in den Unterricht. Auch dank Menschen wie René Munayet. Er ist Lehrer an der IGS Roderbruch und Fachbereichsleiter für den Bereich Gesellschaftslehre. Er hat den Comic an seine Schule gebracht. Seine Doktorarbeit hat er über Comics im Geschichtsunterricht geschrieben. Er arbeitet außerdem für Schulbuchverlage an Unterrichtsmaterialien zu Comics und nennt noch eine wichtige Aufgabe, die der Comic besser als alle anderen Unterrichtsmaterialien erfüllen kann.
Er erfüllt das, was wir in der Geschichtsdidaktik unter Dekonstruktionskompetenz verstehen. Also im Prinzip muss man sich Geschichte stets als ein narratives Produkt vorstellen. Geschichte gibt es nicht. Es gibt auch nicht die wahre Geschichte, sondern es gibt immer Erzählungen über historische Zusammenhänge von einem Punkt A zu einem Punkt B. Auf dieser Ebene könnte man auch den Comic verstehen. Der Comic-Künstler veranschaulicht nicht wahre Geschichte. Guckt mal, Kinder, so ist es gewesen. Sondern er zeigt über sein Produkt eine visuelle Geschichtsnarration auf. So stellt er sich Geschichte vor, so hat sie für ihn oder für sie stattgefunden. Und das können wir uns angucken.
Dafür braucht man übrigens nicht immer speziell für den Unterricht entwickelte Comics. Die Geschichten gut oder wie Historiker sagen, triftig erzählen. Andere Comics tun es auch. Asterix natürlich. Die Comics von Uderzo und Goscinny gelten als sowas wie die Türöffner für Comics im Schulunterricht. Aber auch Walter Mörs mit dem letzten Adolf-Band, der Bonk.
Ich hocke in meinem Bunker.
Der will auf keinen Fall historisch triftig erzählen, sondern er hat ganz anderes im Sinn. Nämlich, dass er zum Beispiel diesen Film, den Untergang, persifliert, wo ja die Macher im Vorfeld behauptet haben, so war es wirklich, wir haben Zeitzeugen befragt, wir wissen ganz genau, wie es im Führerbunker ausgesehen hat und hier seht auch ihr es.
In Hannover an der integrierten Gesamtschule Roderbruch werden auch in Zukunft Comics im Geschichtsunterricht gelesen. Denn das Experiment in der Klasse 9-6 ist aufgegangen. Und könnte Schule machen.
Adolf, du alte Nazi-Sau. Das habt ihr euch so gedacht, dass ich kapituliere.
Adolf, du alte Nazi-Sau, kapituliere doch.
Ich kapituliere niemals.
Adolf, du Sau.
Walter Mörs und sein Adolf im Beitrag von Paulus Müller.
D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.